Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der babylonischen Gefangenschaft durfte Israel in sein Land zurückkehren. Das war einige Jahrhunderte vor Christus. Jetzt ist Israel wieder in sein Land zurückgekehrt, viele, viele Jahrhunderte nach Christus. Ist das, was heute geschieht, endlich die prophezeite Wiederherstellung Israels als Gottesland? Oder kommt noch eine weitere Wiederherstellung? Johannes Flaum gibt fundiert Antwort und zeigt, was wir anhand des biblisch-prophetischen Wortes für die Zukunft wirklich zu erwarten haben. Hören Sie heute die 12. Lesung der Brennpunktserie von Johannes Pflaum mit dem Thema »Wie oft wird Israel von Gott noch wiederhergestellt werden?«
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Holzstäbe und das Haus Israel. Welche Bedeutung die Wiederherstellung Israels hat und wie ernst sie dem lebendigen Gott ist, können wir daran erkennen, dass der Herr von Hesekiel 34 und 36 bis 39 durchgehend auf verschiedene Weise davon spricht. Auch die Kapitel 40 bis 48 stehen in einem untrennbaren Zusammenhang mit der zukünftigen Errettung Israels. In Hesekiel 36 und 37 geht es immer wieder um die innere und äußere, die nationale und geistliche Wiederherstellung Israels in seinem Land. Hesekiel bekommt den Auftrag, zwei Holzstäbe zu nehmen, welche das Nord- und Südreich Israels symbolisieren. Beide soll er dann zusammenhalten, als wenn sie ein Holz wären. Ob dies nebeneinander war oder aneinander, so dass es wie ein Stück aussieht, wird uns nicht gesagt. Letzteres scheint aber wahrscheinlicher zu sein. Nun wissen wir alle, dass man aus einem Holzstab problemlos mehrere machen kann. Aber aus verschiedenen Holzstäben wieder einen zu machen, der dann nicht nur geleimt oder geschraubt, sondern wirklich organisch verbunden ist, das ist unmöglich. Gerhard Meyer verweist darauf, dass hier das Zahlwort 1 steht und in Vers 16 bis 19 siebenmal verwendet wird. Es geht also nicht um eine Einheit im Sinn einer Union oder eines Zusammenschlusses, sondern dass es tatsächlich wieder ein einziges Volk sein wird, ohne Aufteilung und Zersplitterung. Die Zahl 7 macht deutlich, dass dies seinen Grund allein in Gottes Handeln hat und nicht menschengemacht ist. Ich komme noch darauf zurück. Die beiden Stäbe erinnern auch an ein Ereignis in 4. Mose Kapitel 17. Damals waren die Kinder Israels in der Wüste auf dem Weg ins verheißene Land. Obwohl das Volk äußerlich noch ein Volk war, waren sie doch innerlich zerrissen. Korah und seine Verbündeten hatten sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt. Sie warfen ihnen vor, herrschen zu wollen, und tarnten ihren egoistischen Aufruhr hinter einem falsch verstandenen allgemeinen Priestertum. Das Ganze endete in Gottes Gericht über die Aufrührer. Natürlich murrte das Volk wieder gegen Mose und Aaron. Daraufhin bekam Mose den Auftrag, 12 Holzstäbe zu nehmen und auf jeden den jeweiligen Stamm zu schreiben. Auf den Stab Levis sollte der Name Aarons geschrieben werden. Wessen Stab dann am nächsten Tag grünte, dessen Priestertum war von Gott bestätigt. Es war der Stab Aarons. In 1. Mose 17 waren die 12 Stäbe notwendig geworden, weil Israel zwar äußerlich noch ein Volk war, innerlich waren sie aber sündig und zerrissen. In Hesekiel 37 geht es mit dem einen Stab oder Holz nun weit über eine äußere Einheit hinaus. Unser Text zeigt uns, dass es auch um eine vollständige innere Erneuerung Israels geht. Nun ist die äußere Auferstehung des Volkes 1948 in seinem ursprünglichen Land ein einmaliges Wunder in der gesamten Weltgeschichte. Aber innerlich ist Israel heute immer noch völlig zerrissen. Somit steht die endgültige Erfüllung oder der Abschluss dieser Verheißung auch noch aus. Die Zahl 7 macht also deutlich, dass es um Gottes Handeln geht. In Vers 19 macht der lebendige Gott auch deutlich, dass es ausschließlich um sein Handeln geht. Es ist Gottes Hand, welche die beiden Hölzer zusammenfügt und zu einem Ganzen macht. Die vollständige äußere und innere Erneuerung Israels ist ausschließlich das Werk Gottes. Es ist gut, wenn wir auch für Israel heute beten, aber immer in dem Wissen, dass es nicht politische Parteien, Lösungen oder diplomatische Meisterstücke sind, die Israel zum Ziel bringen. Es ist allein Gottes Handeln, das unser Herr durch diese Zeichenhandlung so sehr betont. Die äußere und innere Wiederherstellung Israels. Nun haben wir seit 1948 wieder einen unabhängigen jüdischen Staat Israel. Das Land ist nicht mehr in zwei Reiche geteilt wie damals vor der Zerstreuung Judas. Trotzdem ist diese heutige Wiederherstellung Israels nur der Anfang der Erfüllung von Ezekiel 37. Wir lesen in Vers 21, wie Gott selbst die Söhne Israels aus den Nationen von allen Seiten zu sammeln beginnt. Aus diesem Grund kann die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft nicht die eigentliche Erfüllung dieser Stelle gewesen sein, wie manche Theologen behaupten. Damals kamen die Juden hauptsächlich aus einer Richtung. Hesekiel spricht von einer Sammlung von allen Seiten, wie die revidierte Elberfelder übersetzt. Schlachter 2000 spricht von ringsumher und die Luther-Übersetzung 1956-64 von überall her. Pfarrer August Dechsel schrieb deshalb in seiner Hesekiel-Auslegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand, von der kommenden Wiederherstellung Israels und dies zu einer Zeit, als das Land noch unter der Herrschaft der Osmanen stand. Ich zitiere ihn zu unserem Text. Weil nun nach dem offenbaren Inhalt der Letzteren die Juden wieder einen Volkskörper ausmachen werden und weil dieser doch irgendwo einen Raum finden muss, warum soll dieses nicht das heilige Land sein, welches die Propheten ebenso oft und ausdrücklich dieser Bestimmung zuschreiben? Entgegen der damaligen vorrangigen theologischen Meinung in der Kirche sprach Dechsel aufgrund seines Vertrauens in die wörtliche Erfüllung der Verheißungen von einer Wiederherstellung des jüdischen Volkes in seinem ursprünglichen Land. Zuvor argumentiert er, dass die Wiederherstellung des ganzen Hauses Israel in Hesekiel 37, Vers 11 sich nur auf das ganze Volk Israel beziehen kann. Genauso wie die Stämme Israels in Offenbarung 7 wirklich Israel meinen und nicht auf die christliche Gemeinde bezogen werden können. In unserem Text sagt unser Herr in Vers 21 voraus, dass er die Söhne Israels aus allen Richtungen sammeln und in sein Land bringen wird. Das ist aber nur der Anfang der Erfüllung. Danach spricht Hesekiel von der inneren Erneuerung Israels. Wie bereits erwähnt, ist das Volk Israel heute innerlich völlig zerrissen. Da haben wir auf der einen Seite die säkularen Juden und auf der anderen Seite die religiösen. Auch das religiöse und orthodoxe Judentum spaltet sich wieder in ganz unterschiedliche, auch konkurrierende Richtungen auf. Dann haben wir die politische Zerrissenheit von links nach rechts, von Friedensaktivisten bis hin zu radikalen Zionisten. Auch zur Zeit Hesekiels war das Volk innerlich zerrissen, genauso wie rund 600 Jahre später zur Zeit des ersten Kommens Jesu. Im römisch-jüdischen Krieg von 66 bis 74 nach Christus finden wir wieder ein völlig zerrissenes Volk. So bekämpften sich während der Belagerung Jerusalems auch rivalisierende Zelotengruppen in der Stadt untereinander. Wenn Gott in Vers 22 davon spricht, dass er die Söhne Israels zu einer Nation in ihrem Land auf den Bergen Israels machen möchte, geht es um viel mehr als nur eine äußerliche Nation. Das ist der Anfang, aber diese eine Nation, von welcher der lebendige Gott spricht, hat eine tiefere Bedeutung und einen tieferen Kern. Es ist die vollständige innere Erneuerung des Volkes. In der revidierten Elberfelder ist Vers 23 so übersetzt. Und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus all ihren Treulosigkeiten, mit denen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Wieder ist Gott der Handelnde. Er rettet sein Volk aus all ihren Vergehen und ihrer Treulosigkeit. Er reinigt sie von ihren Sünden und macht sie zu seinem Eigentumsvolk. Das kann allein der Herr tun. Wer heute mit offenen Augen durch Israel geht, sieht, wie die Sünde dort genauso wuchert wie in Europa. Im säkularen Judentum gibt es in vieler Hinsicht auch moralisch keinerlei Dämme. Trotz allem ernst gemeinten Eifer im religiösen Judentum findet sich auch dort noch jede Menge Aberglaube, was die Bibel ebenfalls als Götzendienst bezeichnet. Als Beispiel möchte ich nur diese roten Glücksbändel erwähnen, die von religiösen Juden vor der Westmauer verkauft werden. Gott selbst wird sein Volk reinigen. Er macht und schafft am Ende das, was Israel aus eigener Kraft niemals vollbringen kann. Zur Zeit Hesekiels schien das unmöglich. Wenn wir heute mit offenen Augen durch Israel gehen, scheint das auch geradezu utopisch. Aber der Herr wird seine Verheißungen erfüllen. Nicht der Spur nach oder über den Daumen gepeilt, sondern genau so, wie er sie gegeben hat. Das ist eine ungeheure Ermutigung, auch für uns. Geben wir deshalb nie im Gebet für andere Menschen auf, auch dann, wenn sie noch weiter vom Herrn entfernt scheinen als je zuvor. Selbst dann, wenn das geistliche Chaos in ihrem Leben immer größer wird. Es ist unser Herr selbst, Christus allein, der neues Leben schaffen kann, der auch völlig verknotete Situationen lösen und erneuern kann, der uns auch durch die Kraft seines Wortes und seiner Gnade persönlich verändern kann. Deshalb lasst uns niemals die Hoffnung verlieren, sondern weiter beten und weiter glauben, Gott an seine Verheißungen erinnern, auch dann, wenn sich über längere Zeit scheinbar nichts verändert. Seit der Herr durch Hesekiel diese Verheißung gab, sind schon über 2500 Jahre ins Land gezogen. Und nun erleben wir den Anfang der Erfüllung. Damit haben wir allen Grund, auch über Jahre hinweg für andere Menschen weiterzubeten, die Hoffnung auf Veränderung durch das Wirken Gottes niemals aufzugeben. Die äußere Auferstehung Israels in seinem ursprünglichen Land wird in der inneren Erneuerung des Volkes ihr eigentliches Ziel erreichen. Warren Wirsbe macht darauf aufmerksam, dass heute noch weltweit viel mehr Juden außerhalb Israels leben als im Land. Das ist für uns ein weiterer Hinweis, dass diese Verheißung noch nicht endgültig erfüllt ist. Die endgültige Sammlung Israels, wenn jeder noch lebende Jude zurückkommt, steht in unmittelbarer Verbindung mit der inneren Erneuerung Israels. Und die innere Erneuerung Israels kommt durch die sichtbare Wiederkunft Jesu. Der kommende König David und der Bund des Friedens. Der Textzusammenhang zeigt auf, weshalb Israel nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine Nation wird. In Vers 22 lesen wir, dass ein einziger König über sie alle König sein wird. In Vers 24 spricht Gott dann von seinem Knecht David, der über sie König sein wird, und davon, dass sie nur einen Hirten haben. In Vers 25 betont Hesekiel nochmals, dass David Fürst sein wird für ewig. Nun stellt sich die Frage, wer mit dem König David gemeint ist. Es gibt bibeltreue Ausleger, wie zum Beispiel Charles Dyer, die eine Auferstehung Davids für möglich halten. Schließlich spricht ja Hesekiel ab Kapitel 40 auch von einem Fürst, der nicht deckungsgleich mit dem Messias ist. Aber es stellt sich die Frage, ob diese Auslegung so zutrifft. In 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 15, haben wir die Verheißung des ewigen Königtums Davids. Dieses Königtum ist aber nicht an David selbst gebunden, sondern an den Nachkommen Davids, dem der Herr das Königtum ewig bestätigt. Alle Ausleger sind sich darin einig, dass es dabei um den Messias, um unseren Herrn Jesus als den Sohn Davids geht. Auch schon in Hesekiel 34, die Verse 23 und 24 ist von meinem, also Gottes Knecht David, die Rede, welcher der wahre Hirte Israels sein wird. Es steht außer Frage, dass mit dem guten Hirten in Hesekiel 34 niemand anders als Christus gemeint ist. In unserem Text haben wir jetzt vier der messianischen Titel für den König David. Der Herr nennt ihn seinen Knecht in Vers 24. Denken wir nur an die Gottesknechtslieder des Propheten Jesaja. Weiter wird er im selben Vers der eine Hirte genannt. Das bezieht sich auf Christus, den guten Hirten, in Johannes Kapitel 10. Auch dort vereinigt er verschiedene Schafe zu einer Herde. Dabei sind es nicht die beiden Häuser Israel, wie in Hesekiel, sondern auf der einen Seite an Jesus Glaubenden aus Israel und das errettete Israel bei der Wiederkunft Jesu, wie die Gemeinde aus den Nationen auf der anderen Seite. Und schließlich ist von dem einen König die Rede. Dabei geht es um niemand anders als Gott bzw. den Messias selbst. Auch im Zusammenhang mit dem Propheten Jeremia können wir sehen, dass mit dem König David in unserem Text niemand anders als Christus gemeint ist. So lesen wir in Jeremia 23, die Verse 5 bis 6: Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden, und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. An dieser Stelle spricht Jeremia vom Spross Davids und damit von unserem Herrn Jesus selbst. In Jeremia 30, die Verse 8 und 9 steht: Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr der Heerscharen, da zerbreche ich sein Joch von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke, und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. Der Messias wird auch bei Jeremia sowohl Spross Davids wie auch König David genannt. In Hosea 3, Vers 5 haben wir die zukünftige Umkehr Israels wiederum im Zusammenhang mit dem König David. Wir lesen: Danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Die Umkehr zu ihrem König David ist zugleich die Umkehr zum Herrn, zu Jahwe selbst. Damit kann nur Christus gemeint sein, der beides in sich vereinigt. Es ist die Erkenntnis Christi, welche das Volk zu einer inneren und äußeren Einheit führen wird. Die Wiederkunft Jesu und die damit verbundene Umkehr des Restes Israels ist die letzte Erfüllung von Hesekiel 37. In Vers 23 ist ja die Rede davon, dass sie sich nicht mehr unrein machen mit all ihren Vergehen und der Herr sie aus all ihrer Treulosigkeit rettet, mit denen sie gesündigt haben. So übersetzt die revidierte Elberfelder. Gerhard Meyer weist darauf hin, dass diese Stelle schwer zu übersetzen ist. Man kann auch übersetzen wie die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments: Ich will sie retten aus all ihren Wohnsitzen, an denen sie gesündigt haben. Beides können wir stehen lassen. Die Treulosigkeit, aus der Israel gerettet wird, ist wieder ein Hinweis, dass es nur in und durch den Herrn Jesus Errettung und Veränderung gibt. So wie Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 26 Jesaja zitiert: Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Die Formulierung von den Wohnsitzen, womit die Zerstreuung bezeichnet wird, ist zugleich ein Hinweis darauf, dass die religiösen Juden trotz allem gut gemeinten Eifer ohne Christus keine geretteten und erneuerten Menschen sind. Ich habe diese Stelle aus Römer 11 zitiert, die von dem Bund spricht, mit dem Gott ihre Sünden wegnimmt. Unser Text spricht in Vers 26 von dem Bund des Friedens, den der Herr mit Israel schließt. Denken wir dabei nicht nur an den äußeren Frieden, der heute undenkbar scheint, aber im messianischen Reich Wirklichkeit sein wird. Der äußere Frieden Israels ist nur die Auswirkung von dem inneren Frieden, den sie durch die Erkenntnis Jesu Christi und seines vollkommenen Opfers gefunden haben. Die damit verbundene innere Erneuerung befähigt sie, Menschen zu werden, die nicht nur äußerlich die Rechtsbestimmungen Gottes einhalten, sondern die göttliche Ordnung innerlich bewahren, wie es in Vers 24 steht. Das ist untrennbar mit dem fleischernen Herzen verbunden, wie es in Hesekiel 36 steht, neutestamentlich gesprochen mit der Wiedergeburt. Es hat mich einst bei einem Israel-Aufenthalt wieder neu bewegt, wenn man sieht, wie orthodoxe Juden schnellen Schritts durch Jerusalem eilen, den Kopf und Blick immer gerade ausgerichtet, um ja durch nichts abgelenkt zu werden, ja nicht unnötig irgendwo auf dumme Gedanken zu kommen. Und trotzdem kann das Innere dadurch nicht verändert werden. Unwillkürlich musste ich denken, was das einmal sein wird, wenn Israel Christus erkennt, alles, was auch ihnen in ihm geschenkt wird, und sie zu völlig neuen Menschen von innen heraus werden. Denken wir aber nicht nur an Israel. Auch als bibeltreue Christen stehen wir heute in der Gefahr, oft nur noch an Symptomen in unserem Leben äußerlich herumzudoktern. das Wissen um die Bedeutung des Kreuzes, die neuschaffende Kraft der Vergebung, die Veränderung durch die Gnade Gottes ist oft nur noch ein theoretisches Gebilde. Auch die biblische Selbsterkenntnis, dass wir nicht nur Probleme haben, sondern durch den Sündenfall zum Problem geworden sind, geht immer mehr verloren. Und so arbeitet man an sich selbst, sucht nach Veränderungen und Lösungen in allerlei Methoden, Psychologierichtungen und vielem mehr. Aber viel mehr als wir meinen, hängt auch in unserem Leben mit der Erkenntnis Christi zusammen. Damit meine ich jetzt nicht wieder theoretisches Kopfwissen, sondern die Erkenntnis, warum er kommen musste, wer er ist und dass uns der Vater in ihm alles geschenkt hat. Und dann dieses immer wieder neue Schöpfen, Tag für Tag aus seiner Gnade. Das Leben im Glauben an sein Wort und an seine verändernde Kraft. Gerade weil wir uns eben selbst trotz allem frommen Bemühen nicht verbessern können, brauchen wir Jesus und seine Gnade, seinen Reichtum für unsere Armut, die Erkenntnis, dass er für alle Bereiche unseres Lebens vollkommen genügt. Spurgeon sprach deshalb von der Erkenntnis Christi als der größten aller Wissenschaften. Und diese Erkenntnis gewinnen wir nicht durch emotionale Höhenflüge oder spirituelle Erlebnisse, wie man heute sagt. Übrigens ist spirituell etwas anderes als geistlich. Spirituell hat viel mit Mystik, aber wenig mit dem neuen Leben zu tun, von dem die Bibel spricht. Die wahre Erkenntnis Christi wird uns durch das Wort Gottes zuteil, welches uns der Geist Gottes aufschließt. Dort offenbart sich unser Herr als das fleischgewordene Wort Gottes uns selbst in seiner ganzen Fülle. Es ist der Herr Jesus selbst, der Knecht Gottes, der König und Hirte, der wahre David, der Israel zu einer inneren und äußeren Einheit bringt, wie sie seit der Reichsteilung nicht mehr da war. Er wird sein Volk retten, innerlich erneuern und es weiden. So sehr die Auferstehung des jüdischen Staates ein Wunder Gottes ist, können wir uns aber noch gar nicht vorstellen, was das einmal sein wird. Das zukünftige Heiligtum in Israel. Wenn in Vers 25 steht, dass Israel bis in Ewigkeit in dem Land wohnen wird, welches der Herr seinem Knecht Jakob gegeben hat, müssen wir immer beachten, dass das Wort ewig im Alten Testament mehrere Bedeutungen haben kann. Gerhard Meyer macht auf einen dreifachen Gebrauch aufmerksam. Es kann einmal bedeuten, auf eine unabsehbar lange Zeit, das trifft für unseren Text und das tausendjährige Reich zu. Dann kann es endgültig bedeuten, auch dies haben wir in unserem Text. Endgültig erfüllen sich die Verheißungen für Israel. Und schließlich ewig im Sinn der Ewigkeit, das wird erst einmal in der Neuschöpfung der Fall sein. In Vers 26 lesen wir nun, dass der Herr sein Heiligtum in ihre Mitte für ewig setzen wird. In Vers 27 ist die Rede von seiner Wohnung über ihnen und in Vers 28 davon, dass die Heidenvölker erkennen werden, dass der Herr Israel heiligt und sein Heiligtum in ihrer Mitte ist. Nun wird Israel wohl noch vor der Wiederkunft Jesu einen dritten Tempel bauen. Danach streben ja einige Gruppen mit aller Macht innerhalb des religiösen Judentums. Aber dieser Tempel wird nicht das Heiligtum aus Hesekiel 37 sein, sondern wahrscheinlich zum Gräuel der Verwüstung aus Daniel 9 und Matthäus 24 werden. Warum? Das Heiligtum in Hesekiel 37 setzt eine erneuerte Gottesbeziehung voraus, wie es in Vers 27 steht. Und ich werde ihnen zum Gott und sie mir zum Volk sein. Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk durch alle Zeiten hindurch. Aber hier geht es um mehr. Es geht um die Errettung und Erneuerung des Volkes. Beides ist untrennbar mit dem Bund des Friedens und daher mit der Erkenntnis Christi in Vers 26 verbunden. Interessanterweise spricht Hesekiel nicht nur in Bezug auf die Heiden von der zukünftigen Gotteserkenntnis, sondern auch an vielen Stellen in Bezug auf Israel. Gottes Heiligtum in der Mitte Israels steht also in einem untrennbaren Zusammenhang mit der erneuerten Gottesbeziehung. Ein dritter Tempel, trotz allem Streben und aller Sehnsucht danach, kann diese erneuerte Gottesbeziehung nicht schaffen. Sie hängt untrennbar mit der Erkenntnis des Christus zusammen. Das ist wieder eine so wichtige Wahrheit für unser persönliches Leben mit Christus. Aller äußere Aktivismus, alle äußeren Anstrengungen sind nicht das Wesentliche. Es geht immer um unsere Jesus-Beziehung. Es geht darum, dass unser Leben von innen heraus mehr und mehr durch das Wort Gottes geprägt und verändert wird. Das ist das Zentrum und Herzstück. Alles andere ist nur eine Folge davon. Wenn der Herr sagt, dass er ihr Gott und sie sein Volk sein werden, dann leuchtet dahinter geradezu die Zusage Gottes aus Römer 8, Vers 31 auf. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendete. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Gewissheit lässt uns heute zur Ruhe kommen, auch wenn die äußeren Umstände jetzt noch ganz anders sind als im messianischen Reich. Paulus spricht von Nöten, Ängsten, Anfechtung bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen. Aber wir dürfen immer wieder in der Liebe Gottes zur Ruhe kommen. Keine Umstände können es verhindern, dass er unser Gott ist und wir um Christi willen seine Kinder. Auch die größten Lebensstürme können uns nicht von seiner Liebe trennen. Nun versuchen eine ganze Reihe Ausleger, dieses Heiligtum aus Hesekiel 37 zu vergeistlichen. Die neue Gottesbeziehung durch die Erkenntnis Christi ist der Kern und die Grundlage. Aber dieses Heiligtum wird nach der Wiederkunft Jesu tatsächlich bestehen. Ein vierter Tempel als Folge der erneuerten Gottesbeziehung. Dieser Tempel wird uns dann ab Hesekiel 40 genau beschrieben. Mit einer Kantenlänge von 1,5 Kilometer passt er noch gar nicht auf den heutigen Tempelberg. Und die topografischen Veränderungen im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu werden wohl erst die Voraussetzungen dafür schaffen. Hesekiel sagt in Vers 28, dass die Völker daran erkennen werden, dass Gott der Herr Israels ist. In Jesaja 2 und Micha 4 lesen wir dann, wie die Völker nach der Wiederkunft Jesu im messianischen Reich nach Jerusalem zu diesem vierten Tempel ziehen werden, um dort die Weisung Gottes zu erfragen. Er wird dann tatsächlich ein Bethaus für alle Völker sein. Wahrscheinlich sind wir dieser Realität viel näher, als wir alle meinen. Über Nacht können diese letzten Ereignisse mit der Entrückung der Gemeinde Jesu unaufhaltsam ins Rollen kommen. Und ich bin überzeugt davon, dass unser Staunen und unsere Freude auch über Gottes Handeln an Israel viel größer sein werden, als wir das heute meinen. Und genauso werden wir einmal staunen, wenn uns der Herr zu sich holt und vollendet. Erst dann werden wir voll erkennen, was für eine Erlösung wir in ihm haben und was das alles beinhaltet. Unser Mund wird dann voll Lachen und Jubeln sein. Aber wir werden uns wahrscheinlich auch schämen, dass wir heute oft viel zu klein davon gedacht haben und dass wir uns viel zu wenig mit dem beschäftigt haben, was uns in Christus geschenkt ist. Im zweiten Teil von Hesekiel 37 lässt uns der Herr vorausschauen, was er tun wird und was zur Zeit Hesekiels menschlich unmöglich schien. Das gibt uns Mut für unser persönliches Leben in der Nachfolge, aber auch die richtige Blickrichtung für die Zukunft Israels.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die 12. Lesung der Brennpunktserie von Johannes Pflaum mit dem Thema »Wie oft wird Israel von Gott noch wiederhergestellt werden?«
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.